Herzlich willkommen zum Fintech-Podcast von Payment & Banking. In unserem wöchentlichen Podcast sprechen wir mit interessanten Köpfen aus der Branche über unsere Hauptthemen Fintech, Payment, Banking und Mobile.
Heute in großer Runde, wir sind zu viert. Der liebe Raphael ist dabei. Raphael, hallo.
Hi.
Hi, wo bist du? In Berlin.
Ja.
Sehr schön. Raphael, wie immer, gesprächig. Der Christopher Kamshoff von Lenstar.
Hallo.
Hallo.
Ja, hallo.
Und der
Raphael.
Und der Joschka Friedag von Kringle.
Ich grüße euch.
Hallo Joschka. Bevor wir loslegen und über das Thema sprechen und auch das Thema überhaupt ankündigen, zunächst einmal wie immer dank unseren Sponsoren. Auf der einen Seite danken wir ganz herzlich der BS PayOne, einer der führenden Payment-Anbieter in Europa. Die BS PayOne definiert sich als Schnittstelle zwischen Handel und Kunde und sorgt für ein Payment, was im Hintergrund läuft, für eine einfache und schnelle Abwicklung. Die mit Sitz in Frankfurt am Main, über 255.000 Kunden, eine große Anzahl von Transaktionen, kann man, glaube ich, mit Recht behaupten, dass BS PayOne zu den größeren gehört. Dann sagen wir natürlich auch herzlich Dank an Bluecode. Bluecode stellt eine europäische Mobile Payment Lösung für Banken und Händler zur Verfügung und bietet sicheres und anonymes Bezahlen mit mobilen Endgeräten. Wir freuen uns über euch und euer Sponsoring. Genau, worüber sprechen wir euch? Also wir haben jetzt zwei Namen schon gehört, Lenstar und Kringle. Wir möchten heute über ein Thema sprechen, was wir in Deutschland jetzt doch schon fast so lange wie das Thema Mobile Payment immer mal wieder beackern, nämlich das Thema Peer-to-Peer-Payment. Und da haben wir in den vergangenen Jahren einige Lösungen gesehen und Anlass, warum wir gesagt haben, wir laden Christopher und Joschka in den Podcast ein, ist eigentlich ein sehr trauriger, nämlich auf der einen Seite wurde der Dienst von Kringle, der Payment, Peer-to-Peer-Payment-Dienst Kringle, ich glaube am 8.10. Joschka eingestellt, das war, muss ich aufs Datum gucken, irgendwie Anfang der Woche, und auch von Lenstar mussten wir lesen, dass es dort zu einem Insolvenzantrag gekommen ist. Ja, trauriges Thema, deswegen wollen wir heute mal darüber sprechen, was passiert ist, wie das alles so gelaufen ist und warum Peer-to-Peer-Payment zumindest mal jetzt für den Moment bei euch beiden oder den Unternehmen nicht so gut funktioniert hat. Deswegen stelle ich einfach mal die Frage zunächst an den Christopher. Christopher, wie geht's dir?
Gut, Mike, danke erstmal für die Einladung und die Chance, hier auch über das Thema sprechen zu können. Das uns ja, glaube ich, Joschka und mich auch schon ein paar Jahre begleitet. Also von daher freuen wir uns da sehr drüber, oder ich mich zumindest. Und ich kann nicht klagen. Wir haben jetzt in den letzten Tagen viele Verhandlungen noch geführt, weil was ich jetzt schon sagen kann, ist, dass es mit Lenstar weitergehen wird. Also die App wird am Markt bestehen bleiben. Zunächst einmal auf jeden Fall. Was weiß man, was die Zukunft noch bringen wird. Aber wir werden weitermachen können, haben einen Käufer für die App gefunden und ja, von daher geht es mir jetzt erstmal gut.
Christopher, vielleicht noch eine Zwischenfrage, um das vielleicht auch für die Zuhörer noch mal ein bisschen transparent zu gestalten. Wenn du Lenstar mal in a nutshell erklären würdest, wirklich nur zwei Sätze. Was ist Lenstar? Was muss ich mir unter Lenstar vorstellen? Und seit wann gibt es Lenstar? Ihr seid, glaube ich, so eins der ersten Unternehmen in Deutschland gewesen, die sich dem Thema überhaupt angenommen haben.
Ja, ich glaube, sogar in der Form waren wir sogar die allerersten. Wir sind im Grunde ein Peer-to-Peer-Zahlungsdienstleister. Das heißt, also wir haben angefangen damit, Zahlungen zwischen Freunden und Familien, Kollegen etc. zu vereinfachen. Also die klassischen Use Cases, und haben dort eigentlich immer schon sehr früh einen Fokus auf auch Gruppentransaktionen gelegt, was uns, glaube ich, auch differenziert hat zu anderen Marktteilnehmern, dass wir also nicht nur geschaut haben, okay, 1-zu-1-Zahlungen sind wichtig, das haben wir später dann auch verstärkt eingeführt, sondern halt auch eben diese ganzen Painpoints im Gruppenbereich, also Aufteilen von WG-Kosten oder Urlaubskosten oder das Sammeln von Geldern für Geburtstagsgeschenke etc. Zu vereinfachen. Das war so unser erster Angang. Und das Thema haben wir dann zunehmend ausgebreitet und haben halt eben zum Beispiel auch den Verkauf von digitalen Gütern ermöglicht und auch anderen Themen, die man dann über die App bezahlen konnte, weil wir festgestellt haben, dass das Bezahlen mit unserer App halt sehr einfach und sehr angenehm ist für die User und die das auch gerne machen und die das dann auch sich gewünscht haben, mehr damit machen zu können. Und wir haben so unseren Service dann peu à peu in einen mobilen Zahlungsdienst erweitert.
Joschka, von dir weiß ich, wir haben ja schon vor dem Podcast oder vor der Aufzeichnung 2, 3 Sätze gesprochen. Wenn ich das verraten darf, du hast ein bisschen Hangover. gestern gab es die Abrissparty, wenn ich das richtig zusammenfasse. Auch an dich die Frage, wie geht's dir?
Genau. Ich hoffe, man merkt es nicht zu doll, ja. Ein bisschen Kopfschmerzen habe ich noch. Mir geht's aber eigentlich gut. Klar, trifft so ein Schlag halt immer. Ich meine, wir haben viel Blutzeit und alles reingesteckt in das Unternehmen, 4 Jahre dafür gearbeitet. Und es tut einfach weh, wenn man sieht, dass die Arbeit quasi dahin fließt. Aber es geht auch für uns weiter und ich bin auch so ein unbelehrbarer Optimist und sehe eigentlich immer viel, viel Gutes und in jedem Neuanfang auch einfach eine neue Chance. Bei uns ist jetzt so gewesen, dass wir letzte Woche Montag alles finalisiert haben. Und zwar werden wir die technologischen Assets an die Seekorn AG verkaufen oder ist bereits verkauft. Das ist ein Familienunternehmen im Bereich Forderungsmanagement aus Bremen, knapp 220 Mitarbeitern. Und die wollen einfach in der Wertschöpfungskette weiter nach vorne gehen und nicht nur halt Forderungsmanagement in Kasso haben, sondern auch schon das einfache Bezahlen angehen. Andersherum, das ganze Team, wir als Kringle-Leute, werden geschlossen bei der DKB Code Factory anfangen. Das ist halt auch etwas Neues für uns. Und hier haben wir den Auftrag, zusammen mit Arnold Käse und Alexander Leesten, die ja die Geschäftsführung innehaben der Code Factory, die ganze DKB prinzipiell zu digitalisieren und auch den Kunden der DKB einfach die neuesten und besten Produkte zu liefern. Und das haben wir, glaube ich, in der Vergangenheit immer gut bewiesen. Das können wir gute Produkte bauen und jetzt haben wir halt ein anderes Umfeld dafür gefunden. Heißt aber auch für die App an sich, Peer-to-Peer, die wurde eingestellt, weil für den Käufer war die Technologie das Interessante und nicht der Peer-to-Peer-Case dahinter.
Was ist der Unterschied, wenn du jetzt mal so vielleicht auch einen Vergleich wagst jetzt mit Lenster? War das sehr ähnlich, was ihr gemacht habt? Oder würdest du sagen, naja, gab es schon ein, zwei feine Unterschiede, die interessant sind zu erwähnen?
Also wir hatten immer einen extremen Fokus auf die User Experience. Wir hatten eigentlich eine Mission, wir wollten eine App schaffen, mit der man überall bequem bezahlen kann. Und deswegen haben wir unsere App auch extrem minimalistisch gehalten und versucht einfach in der Infrastruktur dahinter die Innovation zu haben, damit es sich für den Nutzer sehr einfach anfühlt, eine Transaktion durchzuführen. Wir wollten immer in die Bereiche reingehen, wo es heutzutage noch keine digitalen Lösungen gibt. Und das war halt anfänglich Peer-to-Peer-Payments. Das sagen auch alle Studien, das sieht man überall, das wird hauptsächlich über Bargeld abgewickelt. Aber der Plan war damit auch, in andere Bereiche reinzugehen, wo heutzutage digitale oder bargeldlose Alternativen nicht funktionieren. Das sind kleine Händler, das ist der Physiotherapeut, der Klavierlehrer, der Tanzlehrer, das sind Automatenbezahlungen, das ist Rechnungszahlung, all diese Geschichten. Und wir wollten halt diesen zentralen Hub haben, wo alle Transaktionen rein und rausgehen.
Okay. Raphael, auch als Freund und Kollege heute im Podcast, aber auch an dich eine Frage, weil du kennst es einfach, den Markt extrem gut. Wenn du jetzt mal so ein bisschen schielst rüber in die USA, Silicon Valley oder USA reicht aus, und vielleicht nochmal in Erinnerung holst, wie gut Venmo funktioniert. Was glaubst du, ist der Unterschied jetzt mal so von einer ja vielleicht sogar globaleren Brille im Vergleich zu Deutschland? Glaubst du, dass es an den Lösungen liegt? Glaubst du, dass es da einen anderen Need gibt? Was ist deine Meinung dazu?
Ich glaube, das sind unterschiedliche Sachen. Also zunächst einmal, ich meine, Christopher und Joschka haben beide eine Lösung gebaut, die irgendwie, wie das gerade so schön beschrieben wurde, etwas sehr einfach macht, was Stand heute in Europa hauptsächlich in Bargeld funktioniert. Mhm. Das ist jetzt, glaube ich, aber auch so ein Mentalitätsding. In den USA laufen die Leute zwar auch alle noch mit Bargeld rum, aber dieses Person-to-Person hat halt, du hast nur die Wahl, es mit Bargeld zu machen oder sonst gar nicht. Weil das, was wir ja immer wieder unterschätzen, ist, wie schlecht die Payment-Infrastruktur in den USA tatsächlich ist. Also wenn wir im gleichen Bundesstaat sind und die gleiche Bank haben, dann können wir uns tatsächlich Geld überweisen. Aber sobald das halt über Bankgrenzen hinweg geht oder, Gott bewahre, auch noch Bundesstaatgrenzen überschreitet, ist das quasi, brauchst du einen Physikdoktor, um in irgendeiner Form Geld von A nach B zu überweisen, es sei denn, du gehst auf die Oldschool-Variante Check. Das heißt natürlich, das ist der originäre Use Case damals ja auch von PayPal gewesen. Ich mache es einfach, Leuten von A nach B Geld zu senden. Dass PayPal dann am Ende des Tages eher so mit eBay in die Händlerschiene gerutscht ist, hat eigentlich nichts mit der Idee von PayPal von Tag 1 zu tun. Und Venmo hat im Endeffekt genau das gemacht, was Kringle wäre für mich, glaube ich, so das deutsche Venmo, wenn ich das mal raussuchen müsste, weil auf Convenience ganz einfach Sachen von A nach B überweisen. Jetzt sage ich aber auch bereits das falsche Wort, nämlich überweisen. Wir haben in Europa und insbesondere in Deutschland eine Infrastruktur, die ist so einfach und diese Tätigkeit von Überweisen, die tun wir auch so häufig, dass man sich durchaus die Frage stellen muss, ist Peer-to-Peer tatsächlich ein echtes, wir haben ja immer gesagt, ist das ein Feature oder ein Produkt, ist der Mehrwert ausreichend von Peer-to-Peer? Und ich glaube, das ist so ein Punkt, der würde mich interessieren, wie eure Sichtweise war, Christopher und Joschka. War das Produkt ausreichend genug oder würdet ihr im Nachhinein sagen, das ist eigentlich ein Feature, wir brauchten noch irgendetwas mehr, aber wir haben nicht das gefunden, was Daily Active, was die Leute immer wieder in die App gebracht hat, was die Relevanz nach oben gebracht hat in den Use Cases?
Also wenn ich da einfach mal einsteige, weil das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wesentlicher Punkt, diese Daily Active und das in dein Active Set reinzuholen in die App. Also wir haben schon bei unseren Usern gesehen, dass wir eine sehr starke Differenzierung hatten. Wir hatten einige User, die halt eben extrem aktiv waren und das extrem häufig genutzt haben und leider halt eben auch sehr viele, die zwar registriert waren, aber dann halt nicht so eben zu den Daily Active Users quasi gezählt haben. Und das Problem, glaube ich, was man da nicht unterschätzen darf, ist letztendlich ist es halt ein Netzwerkthema. Das heißt also, du brauchst irgendwie eine kritische Masse, die du erreichen musst, damit das ganze Thema irgendwie attraktiv ist. Und weil die Einfachheit, glaube ich, die ist gegeben. Und die ist auch, ich glaube, das haben sowohl Kringle als auch wir gut umgesetzt. Was, glaube ich, gefehlt hat, ist eben wirklich diese kritische Masse zu erreichen, dass wenn du reingehst, dich angemeldet hast, dass du bei Lenster dann halt schon, keine Ahnung, von aus deinem Adressbuch 30, 40, 50 Leute halt findest, so wie du es heute natürlich in einer extremen Form halt bei den Chat-Services wie WhatsApp oder so hast. Weil dann stellt sich die Frage ja auch gar nicht mehr, macht das Sinn. Wenn ich aber erst meine Freunde überzeugen muss, irgendwo reinzukommen, dann ist es natürlich ungleich schwerer, diese Hürde zu nehmen. Und die Mentalität spielt da sicherlich auch eine sehr große Rolle. Also das ist auch was, wo ich sagen würde im Nachhinein, das habe ich, oder das haben wir auch bei uns ein bisschen unterschätzt. Also wir haben gedacht, das geht schneller, dass die Leute sich für diese Themen öffnen werden. Wir sind ja 2013 gestartet. Also das ist ja heutzutage schon eine Ewigkeit her. Und da war von Apple Pay auch noch nicht die Rede oder anderen Services. Und da haben wir schon gedacht, dass das ein bisschen was dauern wird, aber haben eigentlich gedacht, so 15, 16 werden die Leute da deutlich offener für sein und wird das eher Standard sein. Sprich, eigentlich haben wir gedacht, dass vor 2-3 Jahren wir da sind, wo wir vielleicht jetzt so langsam sind. Weil mein Gefühl schon ist, dass das ganze Thema mobiles Bezahlen mittlerweile viel mehr in der Mitte ankommt. Und das ist ja das Erste, was du erstmal erreichen musst, dass die Leute drüber nachdenken, okay, ich kann nicht nur Bargeld benutzen, sondern ich kann zum Beispiel mein Handy benutzen für das Bezahlen beim Bäcker oder im Supermarkt. Und diese Grundvoraussetzung sozusagen, die war halt nicht so schnell gegeben, wie wir das vielleicht auch erhofft hatten.
Da muss ich auch zustimmen, der Mehrwert einer einfachen Peer-to-Peer-Lösung, der wurde eindeutig erkannt. Vielleicht nur in bestimmten Nutzersegmenten, das muss man auch ganz ehrlich sagen. Wir merken einen starken Trend dahin, dass junge Leute uns aktiver nutzen als ältere Leute. muss man auch gar nicht über das Alter diskriminieren, kann man auch bestimmt an anderen Merkmalen festmachen. Aber unsere KPIs haben es auch zahlenlich bewiesen. Also wir haben über alle Kohorten hinweg super Retention Rates gehabt. Die Usage war sehr hoch. Es war wirklich, die Masse hat immer gefehlt. Okay.
Aber was interessant ist, Joschka, wenn ich da kurz einhaken darf, in 2017 wurden, wie muss die Zahl, genau, 2017 wurden roundabout in Deutschland alleine 6,5 Milliarden Überweisungen ausgeführt. All over. Da ist dann alles irgendwie drin. Warum quälen sich so viele Menschen mit IBAN, BIC und Co.? Also das ist ja purer Schmerz. Also machen wir uns nichts vor, eine H&M-Rechnung zu bezahlen oder Zalando ist ja nichts, was man gerne macht.
Außer mit Letzter, damals. Ja. Nein, aber das war tatsächlich genau der Punkt, warum wir genau dieses Feature eingeführt haben, weil die Leute uns gesagt haben, eben das Überweisen bei euch, also wir haben ja beides, eine einfache Lastschrift und die Überweisung halt eben auch für größere Beträge und das Überweisen, genau wie du sagst, ist ein riesen Pain. Warum kann ich das eigentlich nicht mit euch machen? Und das war genau der Grund, warum wir dieses Feature dann auch eingeführt hatten, genau für diese Rechnungen Zalando und Otto und so weiter. Ich glaube aber, dass bei diesen 6,5 Milliarden Überweisungen halt sehr, sehr viele Business-Überweisungen auch dabei sind. Gar nicht so viele Personen, Rechnungszahlungen und so weiter.
Man braucht ja nur auf sein eigenes Konto zu gucken. Also da passiert ja schon ein bisschen was. Also es ist nicht so, dass wir das Thema Überweisung gar nicht haben.
Ja. Nein. Es gibt jetzt auch eine Studie von der Bundesbank. Also die sagt ganz klar, ich glaube 2,7% aller Transaktionen gehen an Privatpersonen. Also jede 35. Transaktion geschieht an den Freund.
Aber sagt ihr dann, ich meine, das Thema Peer-to-Peer-Payment, also die Unterscheidung, ob es jetzt eine private Zahlung ist oder eine Business-Zahlung, macht die überhaupt Sinn? Weil am Ende wird Geld von A nach B transferiert und das ist halt einfach schmerzhaft.
Nee, was ich meinte mit Business, meinte ich wirklich von Unternehmen zu Unternehmen. Also wirklich die, also, oder okay. Die 6,5 Milliarden quasi ist ein Teil davon ist B2B und ein Teil ist irgendwie C2C und ein Teil ist B2C oder C2B. Und ich glaube, dass der B2B-Teil einen sehr großen Anteil davon ausmacht. Aber an der Grundaussage ist ja nicht, also deine Grundaussage ist ja richtig, dass Überweisen ein riesen Pain ist und wir den alle mehrfach die Woche ja eigentlich auch haben.
Ja, aber du hast auch recht, die Unterscheidung ist eigentlich egal, ob das jetzt Peer-to-Peer oder Peer-to-Business ist. Ja. Letztlich wird Geld von A nach B geschoben, aber ich kenne auch keine einzige Peer-to-Peer-Lösung, die nicht zumindest langfristig gesagt hat, natürlich will ich auch andere Segmente bedienen. Absolut. Und diese Kleinhändlerlösung oder halt gerade Bereiche, wo es halt noch keine guten digitalen Alternativen gibt, da gibt's Stand heute nichts. Also wie bezahlt man bei vielen kleinen Anbietern? Wie bezahlt man den Handwerker? Wie bezahlt man den Physiotherapeuten? Das wird halt sehr oft noch per Rechnung oder per Bar beglichen. Und dafür gibt es einen Painpoint, weil der Aufwand ist nun mal da. Und da gibt's auch einen Painpoint auf Seite des Merchants. Der muss auf sein Geld warten. Der muss vielleicht nochmal das Geld einfordern. Ich glaube schon, dass da noch Platz ist für eine Digitalisierung. Aber was Christopher eingangs auch richtig gesagt hat, dieser Netzwerkeffekt, der spielt eine unglaublich große Rolle. Und dafür muss man halt erstmal eine gewisse Marktposition erreichen, um davon profitieren zu können.
Ja. Lass uns mal ganz kurz noch über eine weitere Zahl sprechen, weil die recht aktuell ist. Die kam ebenfalls Anfang der Woche in Form von einer Pressemitteilung. Und das fand ich ganz interessant. Und ich würde mal euch drei gerne um eine Meinung bitten, wie ihr das einschätzt. Also schauen wir uns mal Quid an. Christopher, ihr habt ja auch mal so eine lustige Gegenwerbung damals gemacht. Schauen wir sich Quid an. So sagt die Volks- und Raiffeisenbank, also die Sparkassenfinanzgruppe, dass inzwischen 1,1 Millionen Kundinnen und Kunden Quid nutzen und es ungefähr 80.000 Transaktionen pro Woche mit Quid durchgeführt werden. Wenn man das jetzt mal in Relation stellt zu den Anzahl der Online-Banking-Nutzer, die wir haben in beiden Gruppen, ist das eine gute oder ist das eine schlechte Zahl?
Es ist schon mal zumindest bei der Eingeschränktheit des Services, glaube ich, eine ganz gute Zahl. 1,1 Millionen Kunden haben die jetzt in relativ kurzer Zeit ja auch geschafft. Die haben ja auch sehr viel Werbung dafür gemacht. Und das ist, glaube ich, auch ein Indiz für das, was ich vorher noch meinte, dass das Thema jetzt so langsam ankommt und auch Leute darauf aufmerksam gemacht werden. Grundsätzlich sind jetzt 80.000 Transaktionen bei 1,1 Millionen Kunden nicht so, dass du sagst, wow, da nutzt ja jeder das Ding einmal im Monat mindestens, sondern es ist natürlich deutlich weniger. Aber ich glaube, es zeigt schon mal eine ganz gute Richtung an. Aber wie gesagt, man darf bei dem Service zum Beispiel auch nicht vergessen, dass Quid im Moment halt auch nur von Usern mit Sparkassen oder Volksbank Konto genutzt werden kann.
Also aktiv. Aber was ja schon nicht so klein ist, also die Anzahl derer, das sind ja schon. Ne?
Ja, das ist aber gemessen an der Qualität des Produkts. Genau. Muss man schon sagen, es ist einfach ein einschränkender Service da. Und dafür ist die Zahl nicht schlecht. Und ich glaube auch, die Sparkassen sind ja recht zufrieden mit den Zahlen. Zumindest kommunizieren sie die Zahlen ja öffentlich. Ob da nicht deutlich mehr Potenzial dahinter stehen würde, das ist eine ganz andere Frage.
Aber reicht das in eurer Meinung aus, um Netzwerkeffekte zu erzielen?
Sicherlich noch nicht. Also ich sage mal 1,1 Millionen Kunden in einer Spitzenzielgruppe. Wäre sicherlich nicht schlecht, die zu haben. Ja, in einem Alterssegment zum Beispiel, glaube ich, würde das vielleicht auch mit einem regionalen Fokus würde es sicherlich schon ausreichen. Jetzt ist das allerdings mit Sicherheit auch sehr, sehr breit bei den Sparkassen und Volksbanken. Und natürlich haben die auch einen sehr hohen Marktanteil. Aber Joschka hat das vorhin ja auch gesagt, dass bei Kringle, und das ist bei uns nicht anders gewesen, man schon beobachtet hat, dass es ein sehr bestimmtes Alterssegment eigentlich stärker angesprochen hat als ein anderes. Und dieses Alterssegment, also ich sag mal 18 bis 35, da weiß ich gar nicht, ob der Marktanteil von Volks- und Sparkassen noch bei den 70% überhaupt liegt oder ob der nicht dann auch ein Stück weit niedriger ist.
Wenn man uns nochmal, ich will nicht so sehr auf den Zahlen rumreiten, ja. Noch langweilig wird, aber wenn ich das jetzt mal übertrage, ihr habt ja nie wirklich Zahlen reported. Du, Christopher, bist ja immer was bei dem Thema, was Downloadzahlen immer, da gab es immer mal was, aber wie viele Kunden tatsächlich jetzt Lenstar oder auch Kringle genutzt haben, ist mir nicht bekannt. Aber ich versuche die Frage mal anders zu stellen, weil ich glaube nicht, dass ihr mir die Zahlen nennen werdet. Aber wenn ihr jetzt 1,1 Millionen Kundinnen und Kunden gehabt hättet, die 80.000 Transaktionen in der Woche ausgeführt hätten, gäbe es euch, gäbe es Kringle und gäbe es Lenstar? Also okay, Lenstar, du hast gesagt, es geht weiter, aber würden wir die Diskussion jetzt anders führen?
Also ich glaube, dass wir bei unseren Metriken, dass wir mehr Transaktionen gehabt hätten.
Absolut.
Also, oder?
Nee, also wir merken ja an der Anzahl der Häufigkeit, wie die Nutzer auch wiederkehren und solche Faktoren sind ja viel relevanter. Also ja. Man kriegt ja bei diesen Zahlen jetzt auch mit, sind es One-Time-User, kommen die wieder, etc. Und da haben wir gemerkt, wir haben eine sehr gute User-Basis, die uns wirklich die wir als Power-User bezeichnen würden, die uns sehr häufig benutzen. Und die treiben das ganze Geschäft. Da merkt man auch, wenn man mal so 3-4 Freunde hat, mit denen man schon mal Kringle benutzt hat, dann haben wir Retention Rates von knapp 90% über 6 Monate weg. Ja. Und allgemein, wenn wir zu den Retention kommen, sind wir auf Monatsbasis, bei die komplette Nutzerbasis bei 60%. Und es zeigt schon halt, dass wenn man im Netzwerk einmal drin ist, so ähnlich wie bei WhatsApp, dann ist man einen Tick auch gefangen in dieser Lösung, dann ist man auch zufrieden damit und bleibt dabei.
Also gerade das, was du gerade sagst, mit je mehr Freunde in dem Service sind, desto mehr wird es genutzt, kann ich genauso bestätigen, war bei uns auch so. Also wir haben das auch analysiert, je mehr Kontakte jemand anders hatte, der auch bei Lenstar eben registriert ist, desto höher war die Wahrscheinlichkeit, dass das wirklich eben sehr, sehr regelmäßig genutzt wird. Ist natürlich auch logisch, zeigt aber einfach auch die Bedeutung eben von diesen Netzwerkthemen. Und darum würde ich sagen, wenn wir 1,1 Millionen User gehabt hätten, hätten wir deutlich mehr als 80.000 Transaktionen gehabt.
Okay, das relativiert die Zahl so ein bisschen, weil Joschka habe ich eben so verstanden, ihr hättet mehr Transaktionen gehabt. Aber die Frage war ja, ich wollte eigentlich implizit rausbekommen, wie viele Kunden und wie viele Transaktionen ihr so hattet. Aber,
Das haben wir gemerkt.
Ja, schon klar, ja, geantwortet, sehr schön. Chapeau dafür, aber die Aussage, die ihr getroffen habt, ist, bei 1,1 Millionen hättet ihr mehr Transaktionen gehabt. Okay, verstehe ich wohl, weil Limitierungen und so wegfallen. Aber trotzdem die Frage, wenn ihr diese Anzahl der Kunden gehabt hättet, dann würden wir jetzt so nicht reden. Das kann man schon so sagen. Das heißt, ihr müsst ja deutlich weniger gehabt haben. Ja. Sowohl an Transaktionen als auch an Kunden.
Ist so. Ich kann ja mal sagen, wir haben auf Monatsbasis 15.000 Transaktionen über Kringle abgewickelt.
15.000 im Monat. Waren das wiederkehrende oder war das jetzt erstmal einfach nur Transaktionen?
Transaktionen, also über alle Kohorten hinweg.
Ja, okay.
Und wenn man das im Vergleich sieht zu der Nutzerbasis, also diejenigen, die voll registriert waren, also die ganze Registrierung durchgemacht haben, das Konto hinterlegt haben, etc., reden wir von knapp 65.000 Nutzern.
Okay.
Und dann sieht man auch Quotienten dazu.
Raphael, du hast es ja eben schon mal so ein bisschen angeteasert, Peer-to-Peer-Payment, Produkt oder Feature. Jetzt auch nach den ersten 20 Minuten, die wir jetzt über das Thema sprechen, gab es überhaupt eine realistische Chance oder anders? Ich will das anders formulieren. Gibt es eine Chance für eine Standalone-Lösung in Deutschland, / in Europa, beim Thema Peer-to-Peer-Payment?
Das ist gemein. Es ist gemein, diese Frage zu stellen, weil gibt es einen Grund, warum man so etwas machen sollte? Natürlich. Das, was ich sehr interessant fand in beiden Äußerungen, war, wir brauchen einen Netzwerkeffekt, wir hatten gute Retention Rates, wir haben eine, ich übertreibe es vielleicht ein bisschen, Millennials benutzen das Produkt deutlich mehr, deutlich häufiger, wenn ich denn den Netzwerkeffekt hinbekommen habe. Also natürlich gibt es einen Grund, warum beide Jungs die Firma mal gegründet haben und gesagt haben, wir probieren das aus und es auch lange gemacht haben. Wir sehen, in diesem Kontext gibt es ja immer wieder diese zwei Kotzreflexe. Oh mein Gott, ihr seid doch wahnsinnig, ihr habt euch mit Google und mit Apple angelegt, das hätte ja gar nicht gut gehen können. Das ist meines Erachtens Bullshit. Ja, das zweite ist, ihr hättet mal lieber irgendetwas wie Venmo machen sollen oder guckt euch mal an, was die Chinesen machen, ihr hättet mehr machen müssen und so weiter und so fort. Auch das ist Bullshit, weil am Ende des Tages ist das, beide Firmen haben in einem Markt, der nicht ganz einfach ist, nämlich Dach, ich sortiere euch jetzt mal in Dach ein, man probiert eine Lösung hinzubekommen, die aber eine große Herausforderung hatte und die war, wie werde ich alltagsrelevant? Wie werde ich relevant für meine Endkunden? Und das ist nicht etwas, was ein Quid beantwortet hat. Das ist nicht etwas, was ein Venmo in Europa oder in Deutschland beantwortet hat. Das ist nicht etwas, was ein PayPal in Deutschland beantwortet hat oder ein Google oder ein Apple. Also glaube ich, dass Peer-to-Peer de facto nur ein Feature sein muss? Weiß ich nicht. Sollte es vielleicht eingebettet sein in irgendetwas, was alltagsrelevant ist? Kann sein. Wird Peer-to-Peer irgendwann alltagsrelevant werden? Vielleicht, aber in welcher Kundengruppe und ist diese Kundengruppe groß genug, um diese Netzwerkeffekte, die du brauchst, tatsächlich realisieren zu können? Und ich glaube, das ist eher eine Diskussion, die ich gerade, ich weiß nicht, wer von euch beiden gerade die Aussage gemacht hat. Es kommt vielleicht jetzt, also vielleicht wart ihr einfach zu früh am Markt. Ja? Vielleicht ist jetzt eine gewisse kritische Masse da, die, wenn du genug Geld hast und genug Marketing und genug Zugang und die richtigen Kanäle findest, dass du es jetzt machen könntest.
Ja, also ich glaube, wenn wir ins Ausland gucken, dann müssen wir gar nicht nach China gehen oder gar nicht in die USA gehen, sondern dann brauchen wir eigentlich nur in den Norden gucken. Dann sehen wir doch, dass was es bewirken kann. Also wenn ich nach Dänemark gucke, benutzen 70% der Bevölkerung das MobiPay. Und gestartet als Peer-to-Peer-Service. Mittlerweile kann ich im Grunde überall damit bezahlen. Und da ist genau das halt eben passiert. Es ist alltagsrelevant geworden. Eigentlich, und das ist ja in China mit Alipay und WePay genau das Gleiche. Es ist alltagsrelevant geworden. Und dann hast du natürlich auch unglaublich viele Effekte, die da positiv dann einwirken, weil wenn ich sehe, dass mein Umfeld das alle so machen und dass das auch für die sehr angenehm ist, das zu nutzen, dann entsteht für mich ein viel größerer Druck, das auch zu machen oder auch eine viel größere Motivation, gar nicht so negativ formuliert. Und das erleichtert damit das Leben auch noch umso stärker. Also sprich, du hast auch eigentlich Netzwerkeffekte nicht nur über den Peer-to-Peer-Effekt, sondern du hast Netzwerkeffekte auch im Endeffekt, dass du, je mehr du es einsetzen kannst, desto mehr Sinn macht es, das zu tun. Und desto mehr können die Leute auch diesen Mehrwert dann erkennen, den du eben über diesen digitalen Kanal bringen kannst. Und Peer-to-Peer ist eigentlich für mich aus meiner Sicht das Schöne am Peer-to-Peer ist, es ist halt ein sehr emotionales Produkt. Und Geld ist per se jetzt auch ein emotionales Thema, worüber halt nur grundsätzlich nicht gerne gesprochen wird, insbesondere in Deutschland. Oder was man so ein bisschen im Hintergrund halt lässt. Und Peer-to-Peer wiederum ist eine Möglichkeit. Und ich glaube, darum wird es auch gerne für Mobile Payment als als Einfallstor sozusagen genutzt, weil es eben ein emotional aufladbares Thema ist. Siehe auch, wie Quid zum Beispiel an das Thema halt rangeht, wie wir das und Kringel genauso gemacht haben. Das sind ja emotionale Bilder, die wir alle kennen und Probleme, die wir alle kennen und die wir dann eben über einen digitalen Weg, mobilen Weg sehr, sehr elegant gelöst haben. Aber ja, in Deutschland sicherlich auch nicht ganz trivial, eben durch einen sehr, sehr hohen Hang zum Bargeld. Und NFC in meinen Augen macht gerade schon große Schritte dahin, dass Leute eben auch sich etwas stärker abwenden, in Anführungsstrichen, vom Bargeld, wenngleich das halt auch ein langwieriger Prozess ist.
Also es gibt ja gar nicht Peer-to-Peer als alleiniger Service. Das macht ja auch kein Anbieter. Also es ist wirklich mehr so das trojanische Pferd, mit dem man eigentlich in andere Bereiche mit reinkommt. Ja. Also wenn man sich das EU-Ausland anguckt, dann haben das auch eigentlich alle Marktlösungen, die da eine hohe Relevanz haben, genauso gemacht und genauso auch geschafft.
Ja, im Prinzip siehst du es ja in Deutschland, also es gibt ja nicht mehr viel. Es gibt noch Wavy, ehemals Cookies, die bei Klarna sind. Selbst da ist es eine Standalone-Lösung, ja, aber ja Teil einer größeren Plattformstrategie, die da gefahren wird. Wäre das sowas, wo man hätte vielleicht Kringle oder auch Lenstar irgendwie positionieren sollen? Im Nachhinein ist man ja immer schlauer, aber hat man zu lange, zu sehr einfach immer an diesem Thema Peer-to-Peer-Payment festgehalten? Christopher, ihr habt ja schon einige unterschiedliche Versuche unternommen, das Thema irgendwie an den Start zu bekommen, inklusive Frank Thelen, Höhle der Löwen, vielmehr
Schweizer. Jochen Schweizer.
Ja.
Frank konnte auch nicht, weil er bei Outbank conflicted war. So zumindest seine Aussage damals. Also ich glaube, dass das Anreichern mit Services drumherum ist etwas, was wir schon sehr früh versucht haben. Und wo wir eigentlich sehr viel, nicht nur positives Feedback von den Usern, sondern auch eben in der Nutzungsdauer gesehen haben. Und einer unserer größten Erfolge war das Thema Amazon-Guthaben, dass du über Lenstar lange Zeit halt kaufen konntest mit einem kleinen Discount. Es war wirklich erstaunlich, wie das funktioniert hat. Also da kann ich immer noch, das hat uns sehr überrascht, es hat richtig gezogen. Das hat auch User gebracht und was richtig schön war, diese User haben halt nicht nur das gemacht, nicht nur diesen einen Service benutzt, sondern wir konnten dann beobachten, wie die dann auch immer mehr die, ich sag jetzt mal, klassischen Lenstar-Services dann auch verwendet haben. Und ich glaube, das ist tatsächlich einer der Wege, wie man das Thema relevant machen kann, mit Partnerschaften und weiteren Anreichungen des Services. Und das ist auch das, was den Weg, den wir jetzt auch in der nächsten Zukunft halt noch verstärkt gehen wollen. Und wo wir dann auch glauben, dass es eben nicht nur das Peer-to-Peer ist, was relevant ist, sondern wir auch noch andere Mehrwerte über diesen Dienst schaffen können.
Jetzt hast du gerade das Wort Plattform in den Mund genommen. Was ihr beide ja probiert habt, war eine gewisse Relevanz hinzubekommen, damit ihr selber Plattformen werden könntet oder vielleicht perspektivisch sein könntet. Ist der Weg jetzt mal nach vorne heraus, also schaut mal in die Zukunft mit Lenstar und vielleicht auch schaut mal in die Zukunft mit, was man aus einer DKB-Plattform machen könnte. Ist Plattform eine Voraussetzung oder eine bessere Voraussetzung, um dann Peer-to-Peer draufzusetzen und extra Services?
Das ist eine Frage der Investitionskosten vor allem. Also eine Plattform, die es schon gibt, wenn wir jetzt mal von den Großen reden, Facebook und Co., dann haben sie den immensen Vorteil, dass sie halt bereits über sehr viele Kunden verfügen. Zweitens keine Monetarisierungsabsichten erstmal mit Peer-to-Peer-Payments haben, sondern eher Engagement und Daten. Und das sind Sachen, die erfordern einen Investitionsbedarf, weil wir müssen ja dann da mithalten in diesen Bereichen. Und das haben ja sowohl Christopher und ich als auch gemerkt, dass mit Peer-to-Peer-Payments bist du erstmal in einem niedrigmargigen Feld unterwegs, hast aber hinten raus halt die Chance, beim Händler dann quasi große Schemes und Acquirer abzulösen. Da müssen aber große Investitionen fließen. Und das haben wir beide nie geschafft, dass wir richtig etablierten VC gefunden haben, der einen auf diesem Weg unterstützt und auch das gewisse Signaling mitgibt in den Markt, dass man der richtige Spieler da sein wird, um diese Netzwerkeffekte auch nochmal hervorzurufen, dass die Leute aktiv auf einen zukommen. Und auch wir haben ja versucht, mit diesen Mehrwertservices von diesem reinen P2P-Case immer wegzukommen. Wir haben uns unsere Zielgruppe genau angeguckt. Wer sind die? Wir wollten mal eher so eine Nische voll bedienen, bevor wir weiterziehen. Und das waren halt die jungen Leute. Und ja, wo sind die? Wir haben Snackboxen, die man damit bezahlen kann. Wir haben Spendenorganisationen, die man mobil damit überall bezahlen kann. Zigarettenautomaten etc. Da sind wir schon sehr nah dran an diesem Umfeld. Und da wollten wir die Leute abholen und von dem aus beginnt halt in weitere Zielgruppen reingehen.
Jetzt hast du lustigerweise Facebook gerade genannt. Und was für mich quasi das Posterbeispiel ist, fast noch schlimmer war, was Google mit dem Wallet zwischendurch probiert hat. Die haben unheimlich gute Netzwerke, aber wenn ich mir jetzt so Geld überweisen mit einem Messenger angucke, ist da dann irgendwas, was an mir vorbeigelaufen, so richtig funktioniert hat das auch nicht und abgehoben.
Nee, es ist ganz spannend, dass du das sagst, Raphael, weil seitdem wir Lenster gegründet haben, mussten wir uns das eigentlich anhören. Ja, was ist denn, wenn jetzt Facebook kommt? Oder was ist denn, wenn jetzt WhatsApp das hat? Und genau das ist eigentlich der Punkt. Also so richtig funktionieren scheint es nicht. Bei Snapchat war es auch schon, ich glaube, die waren die Ersten, die es probiert haben, zusammen mit Square, haben das mittlerweile abgeschaltet. Also diese vermeintliche Logik, da sind jetzt die User für Chats, ja, die werden dann auch Peer-to-Peer-Zahlen darüber machen. Was ja auch ganz, ganz lange eine These war, die im Markt eben kursierte, sehe ich ehrlich gesagt nicht bewiesen, weil die Standalone-Services, Venmo, aber auch in Asien oder eben in Skandinavien, die sind wiederum recht erfolgreich damit, ne? Und ohne, dass sie halt eben ein Chat-Tool halt dabei sind.
Ja, genau. Und das ist halt ja, also jetzt können wir irgendwie uns alle einigen und sagen, blöde VCs, wie immer nicht zugehört und nicht verstanden. Ja. Aber die These ist natürlich an sich schon mal nicht ganz verkehrt. Ist ja durchaus auch
naheliegend, ja.
Ja, naheliegend, wenn man so eine Milliarde hat, dass man die dann irgendwie auch monetarisieren kann. Aber offensichtlich, und das würde mich interessieren, so für euch so, ich will nicht das Wort Postmortem benutzen, das hört sich so gemein an, aber
passt auch gar nicht.
Genau. Ist das etwas, wo ihr euch die Leute, wo es funktioniert hat, und bleiben wir in Europa, bleiben wir, was in Schweden funktioniert, bleiben wir bei dem, was in Dänemark funktioniert, habt ihr euch das mal genauer angeguckt und probiert zu analysieren? In Dänemark hatten die Jungs halt auch nicht eine Milliarde aktive Nutzer. Was hat bei denen funktioniert? Was ist, wenn ihr es nochmal machen müsstet, was glaubt ihr, wäre dieser eine Punkt, wo ihr sagt, das ist anders, das würde ich anders probieren?
Also in beiden Ländern ist ja das Interessante, dass es in beiden Ländern eine Bank war oder Banken waren. Also in Schweden waren es Banken, in Dänemark war es eine Bank, die Danske Bank, die das initiiert haben. So, die sind natürlich damit erstens schon mal mit einer gewissen Kundenbasis, die sie ansprechen konnten, reingegangen und haben. Und das ist, glaube ich, das auch ganz wichtig. Die haben halt auch einen sehr, sehr hohen Trust-Vorsprung gehabt. Und diesen Faktor Trust, den mussten wir uns quasi erstmal aufbauen. Und wenn du das von null an machst, dann muss man sich nichts vormachen. Das kostet halt Geld. Weil du musst eben deine Brand positionieren. Du musst natürlich auch ein paar handwerkliche Themen machen, aber vor allem geht es um Brandpositionierung. Und das hat Joshua ja auch ganz, ganz richtig gesagt. Das ist uns leider nicht gelungen, diese Mittel, die wir dafür benötigt hätten, in ausreichender Form zu akquirieren und damit dieses Trust-Thema halt aufzubauen.
Ich glaub, die Frage ist ja so ein bisschen, wenn ich da kurz einhaken darf. Deswegen, Raphael, du könntest natürlich auch fragen, warum funktionieren in Deutschland Suppen mit Hühnerbeinen nicht, die doch in China gerne gegessen werden. Manches hat einfach auch schlichtweg mit Mentalität zu tun. Und gerade Dänemark oder gerade Skandinavien ist bei dem Thema Bargeld, Losenzahlen, also generell
viel weiter.
Bargeld, viel, viel weiter. Das wird ja auch nicht nur getrieben irgendwie von Unternehmen, sondern von Seiten der Regierung, ja, die ja großen Wert drauf legen, dass das ganze Thema barloses Zahlen irgendwie ans Laufen kommt. Viel interessanter wäre für mich die Frage gewesen, funktionieren eigentlich solche Lösungen, wie wir sie von Lenster und Kringle gesehen haben, eigentlich auch in anderen Ländern die jetzt nicht Dänemark, also wie sieht das in Frankreich aus, wie sieht das in Italien aus?
Ja,
in
Spanien. Ja, aber Spanien. Genau, das ist mir ein bisschen zu einfach, diese Aussage. In Amerika gibt es quasi nicht die Überweisung über andere Staaten weg. Die Skandinavier springen eher auf jeden Digitalisierungszug auf. Aber wenn man sich jetzt mal hier umschaut, also in Belgien gibt es eine Lösung, die hat immer auf Platz 1 der Charts. In Luxemburg gibt es eine Lösung, die hat jeder. In Holland ist Tiki sehr erfolgreich. In Frankreich ist ein Land, wo ich sagen würde, da klappt es nicht so richtig. Aber interessanterweise setzt sich so langsam ein Startup da ab und die Banken verliert. Also Lydia hat inzwischen über 1 Million Nutzer auf ihrem System. Ja, super. Also es ist nicht nur so, dass man sagt, die schnellen Skandinavier und die Amis, die eh da 5 Jahre voraus sind, sondern so langsam bewegt sich alles um uns herum und wir sind so ein gallisches Dorf.
Genau, jetzt nähern wir uns ja genau der Thematik. Wenn jetzt schau mal, du hast gerade eben Holland genannt, du hast gerade eben Belgien genannt. Jetzt schauen wir mal, und das sind ja direkte Nachbarn, also die sind ja fast Bundesland. Der eine oder andere Holländer wird sich wahrscheinlich hier auflegen oder den Podcast abschalten. Aber warum funktioniert es da und nicht bei uns? Und mir ist es zu einfach zu sagen, naja, die hatten irgendwie mehr Geld oder die hatten irgendwie mehr. Also das ist auch irgendwie zu einfach.
Spielt aber auf jeden Fall eine gewisse Rolle. Das sollte man, aber das ist auch keine Entschuldigung, ne? Also nicht, dass es falsch verstanden wird. Also es ist
im Ey, du hattest die Höhle der Löwen im Rücken. Also
ja.
erstmal ohne Witz, das war kostenlose TV-Werbung. Also danach bei euch die Downloads unter die Decke gegangen sein.
Ja, also erstens sind sie das und zweitens war das 2015. Also sprich, da haben wir noch, erstens haben das da noch nicht so viele Leute geguckt wie heute, aber immerhin hatten wir auch 2 Millionen Einschaltquote. Und zum Zweiten hat das sicherlich aber auch geholfen, überhaupt Awareness für dieses Thema zu schaffen. Weil das war eigentlich damals eins der Hauptfeedbacks, das wir bekommen haben. Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Und das ist ja genau das Problem, dass du da einfach so diese Education sozusagen erstmal machen musst. Und das ist tatsächlich dann eben auch eine Frage von Mitteln. Und das siehst du ja eben auch umgekehrt jetzt, wenn Quid gibt ja Gas und hat 1,1 Millionen Kunden da drauf in relativ kurzer Zeit. Das ist ja erstmal nicht schlecht, ne? Also und das zeigt ja auch und auch 80.000 Transaktionen pro Woche sind ja auch erstmal nicht schlecht. Zeigt ja auch, dass es irgendwie gelingt, auch in Deutschland Leute dazu zu bewegen. Und bei uns war es ja auch so, dass eben nicht in ausreichender Größe, aber grundsätzlich Leute das auch benutzt haben. Ich glaube, es wird hier auch ähnliche Erfolge geben wie in anderen Ländern. Es wird halt nur vielleicht noch ein bisschen länger dauern, als wir uns das alle auch erhofft haben. Zumindest alle nicht Payment and Banking Teilnehmer des Podcasts.
Ja, es gibt einfach verschiedene Faktoren. Also in manchen Ländern war es, wie gesagt, eine Bestandskundenbasis, die da war, die man erstmal abholen konnte, um diese kritische Masse zu erreichen. Ich weiß auch von anderen Lösungen, die haben immer diesen einen Use Case gefunden, der einfach extrem gezogen hat und den haben wir mit Creamy sicherlich nicht gefunden. In Venmo weiß jeder, das ist an den ganzen College-Camps entstanden, da haben die Studenten halt angefangen, das Gebiet zu erobern. In Frankreich war es ein ganz großer Treiber, diese Tupperware-Partys. Also, das sind so sehr spezielle Use Cases, die aber ein Verbreitungskaliber haben. Und in Luxemburg fing es an, dass die Rechnungszahlung von Versicherungsbeiträgen darüber abgewickelt wurden. Und die hat halt jeder Kunde einmal im Jahr bekommen oder sowas. Und so haben wir die Kunden ongeboardet und dann wurden sie halt zu anderen Themen rübergelenkt.
Dann lass uns doch mal Tabula Rasa machen. Lass uns mal spielen und wir hüpfen jetzt mal irgendwie 3-4 Jahre zurück mit dem Wissen von heute. Joschka, was würdest du denn anders machen?
Also jetzt noch sehr früh, das muss man auch ehrlich dazu sagen. Vielleicht habe ich noch nicht genügend Abstand dazu, aber 2 Fehler sehe ich heute schon, die wir im Management sicherlich falsch gemacht haben. Das eine ist, dass wir uns nicht sehr frühzeitig um einen renommierten VC gekümmert haben. Also wirklich Champions League VC, den du halt brauchst, um so ein dickes Brett auch zu erobern. Auf der anderen Seite haben wir uns, glaube ich, zu stark auf diesen Distributionskanal Bank fokussiert. Der war sehr gut, sehr schön, aber der hat halt auch nicht diesen Impact gehabt, wie wir uns ihn erhofft haben. Und nebenbei halt extrem lange Sales-Zyklen, extrem komplizierte Unternehmen. Also da treffen 2 Welten aufeinander. Und da sind wir einfach nicht schnell genug, nicht agil genug gewesen dann letztlich dadurch.
Wir hätten das also selber in die Hände nehmen müssen und uns nicht so B2B2C aufstellen müssen, sondern ganz klar fokussiert in eine dieser beiden Richtungen stellen müssen.
Würde ich so unterschreiben. Das Problem ist halt eben genau hinterher ist man ja auch bekanntlich immer schlauer. Und das Problem ist halt natürlich, also es war bei euch mit Sicherheit ähnlich, also warum sind wir zum Beispiel auch diesen Bankenkooperationsweg gegangen, weil wir gemerkt haben, okay, das funktioniert. Damit können wir Umsätze machen und das bringt Geld. Und wir hatten natürlich auch die Hoffnung, wir hatten relativ schnell eine ganze Reihe Genossenschaftsbanken abgeschlossen und hatten eigentlich da auch die Hoffnung, dass das ein paar mehr werden. Also dass dieses Tempo weitergehen wird. Und darum haben wir dann natürlich dann auch einen Fokus drauf gesetzt. Und das ist dann leider nicht mehr so weitergegangen, wie es gestartet ist. Dafür gibt es verschiedene Gründe, die ich hier gar nicht ausführen möchte. Das kostet aber auch sehr viel Zeit und sehr viel Kraft und hat vielleicht auch zu einer gewissen Distraction geführt und hat vielleicht auch dazu geführt, dass der Case für einen VC, weil er eben nicht so fokussiert ist, auch gar nicht so spannend dann am Ende ist, wie wir uns das auch erhofft hatten bei Valence Down. Das ist sicherlich auch etwas, wo ich sagen würde, in Hindsight hätte es Sinn gemacht, wirklich den Fokus auf B2C und dann Vollgas und versuchen dafür Investoren zu finden. Aber klingt halt jetzt, wie gesagt, im Nachgang halt sehr einfach. Die Frage ist, oder versucht hat man es ja trotzdem, damals auch schon die VCs zum Beispiel zu finden, konnte die Value Proposition aber vielleicht auch einfach nicht gut genug verkaufen, dass man die dann überzeugen konnte.
Würdet ihr wieder, also das Thema Peer-to-Peer-Payment, da macht ihr aber kein Fragezeichen dran. Also wenn ich euch richtig verstehe, es gibt Stellschrauben, aber an dem Thema an sich, an dem Need für Peer-to-Peer-Payment auch in Form einer, naja, Standalone-Lösung, das stellt ihr nicht in Frage.
Nee, also ich glaube, da ist Platz und da wird sie noch einiges tun. Ich könnte heutzutage nicht beantworten, wer dieser Sieger oder Gewinner sein wird in dem Gebiet. Es werden sicherlich 2-3 Spieler werden, die über 90% Marktanteil dann haben.
Hallo?
Wobei ich, ja, hört man mich noch?
Also ich höre dich.
Alles gut.
Ja. Wobei ich halt Peer-to-Peer nicht nur auf den reinen Peer-to-Peer-Case da limitiere, sondern ein bisschen mehr auch Richtung Mobile Payment dann insgesamt. Ob es jetzt GAFA wird oder nicht, das ist halt immer so eine, ja, da kann man sich immer noch stellen, schafft man es gegen GAFA anzutreten, und ich bin jetzt kein Fan davon zu sagen, na, man hat da eh eine Chance, aber man muss natürlich auch die Investoren dahinter verstehen, dass die, wenn sie die Wahl haben, immer die Option ziehen würden, lieber nicht in Konkurrenz mit einem Riesenunternehmen zu treten.
Da stelle ich mal eine Nachfrage. Ich glaube, du hast recht, da gibt es eine Nische für Peer-to-Peer. Ist das ein Venture Case? Ist das etwas, was tatsächlich venturefähig ist? Ja. Ihr habt beide gesagt, dass das schwierig war, die Investoren aus den unterschiedlichsten Gründen davon zu überzeugen. Wir haben auch davon geredet, dass die ein oder andere Lösung, die da heute existiert aufgrund einer Bank, Bestandskunden und so weiter und so fort, Trust, lalalala, die haben auch eine Brand und so weiter und so fort. Ist das ein Venture Case?
Wir werden es nicht mehr rausfinden.
Naja, was ist ein Venture Case? Also es skaliert erstmal unglaublich, ne? Das kann man feststellen. Dann hat man extrem hohen Disruption-Potenzial. Das kann man auch feststellen. Und dafür sind für mich die beiden Hauptkriterien erfüllt, wo man das natürlich dann weiterspielen muss, dann so ein bisschen wie Bluecoat auch sagt, wir sind ein neues Scheme eigentlich und wir ersetzen die Schemes und die Acquirer letztendlich. Und wir gewinnen den Kundenkontakt und durch irgendeine Alltagsrelevanz, die wir haben, können wir bestimmen, was wir hintenrum eigentlich alles machen.
Also sind schon viele Wens, ne? Die du da jetzt gerade genannt hast. Ne?
Ja, gut, das heißt ja auch Venture und nicht irgendwie ich krieg zu 100% mein Geld zurück, ne? Also ich stelle mir wirklich die Frage, ob gerade weil du ja ein Markt hast, wo du immer den easy way out hast im Sinne von, es gibt da große Netzwerke und es gibt immer große Consumer-Netzwerke und hätte Fahrradkette, wenn die was machen würden. Ich frage mich tatsächlich, ob das ein Venture Case ist.
Ich frage mich, weil du,
ob du den einen VC findest, der in Anführungsstrichen nicht nur die dicken Eier, sondern auch die dicken Taschen hat und die tiefen Taschen hat, der sagt, ich mache das, ich finanziere ein Unternehmen die nächsten 10 Jahre, bis wir diesen Netzwerkeffekt hinbekommen, bis ich so eine Disruption hinbekomme. Weil, seien wir ehrlich, Scheme hin oder her. Ja, das letzte Scheme, was ich gesehen habe, was einigermaßen funktioniert hat, war A, China UnionPay und B, nachher die Chinesen. Und das mit nicht wenig Geld. Da musst du echt die Taschen haben.
Raphael, ich würde dann eine Ergänzung machen. Ja, man könnte auch fast eine Griechenfrage stellen. Ja, wir haben das Thema Peer-to-Peer heute bereits gelöst. Also es ist ja nicht so, dass ich dem Christopher, wenn ich ihm noch 10 Euro schicken muss, das nicht kann. Also das kann ich mit meiner Sparkasse, auch wenn der Christopher bei der Postbank ist, das funktioniert. Das Einzige, was halt nicht so charmant ist, ja, dass ich seine IBAN kennen muss. Das heißt, wir reden doch am Ende des Tages um nichts anderes als um ein Frontend. Ja, und wenn irgendwann mal die Banken auf die Idee kämen, das irgendwie zu vereinfachen, und Quid ist da, kann man die Frage stellen, ist das die Vereinfachung, dann wird die Luft für jedes Startup doch verdammt eng.
Ja, aber die Value Proposition Convenience, das ist ja einer der besten Value Propositions und die ist anscheinend nicht so leicht kopierbar. Das sehen wir an den Lösungen, die wir in Deutschland haben. Also, wenn man mal.
Ist sie nicht leicht kopierbar oder hat sich einfach nur noch niemand der Sache richtig angenommen?
Also, ich meine. Das kann auch sein.
Also, wobei Quid ja sich auch schon durchaus orientiert hat an der einen oder anderen Lösung, die es am Markt halt gibt. Ne? Und, ich glaube schon, genau. Aber ich glaube schon, also sehe ich wie Joschka, Convenience ist der Faktor. Natürlich wäre heute ein Marktanstieg nicht leichter, als er vielleicht vor 3 Jahren gewesen wäre. Oder vor 4 Jahren. Und weil eben mehr aus dem Incumbent-Business halt, also von Banken zum Beispiel, halt einfach kommt und passiert. Und das nimmt ja auch Aufmerksamkeit weg. Wir haben ja noch gar nicht drüber gesprochen, dass auch eine PayDirect ja auch das Thema für sich entdeckt hat. Das im Übrigen ein Schritt war, der, glaube ich, bei Kringle, genau wie bei uns, halt nicht von der User-Seite, sondern von der Sales-Seite auf Banken-Seite für gewisse Probleme gesorgt hat. Und unser Leben zumindest mal nicht leichter gemacht hat. Aber auch da nicht so richtig funktioniert, ne? Weil es eben auch sehr eingeschränkt ist. Mit Sparkassen kann ich es wieder nicht machen. Also ich muss im Grunde eine Liste haben, bei welcher Bank müssen meine Freunde sein, damit ich das nutzen kann. Das ist natürlich dann auch schwieriger.
Wenn wir zum Ende hin mal vielleicht noch die Frage stellen dürfen, wenn es eine Wette gäbe, also wenn man jetzt irgendwie 10 Euro wetten müsste oder würde, wie würde die Wette laufen? Also wer glaubt ihr, macht am Ende des Tages das Rennen? Ist das völlig offen im Sinne von, da kommt noch jemand? Oder aber ist es sehr wahrscheinlich, dass es irgendwie Apple mit Apple Pay oder ist es PayPal, wo es ja heute schon gar nicht, die sich mittlerweile zu 100% ja auch fokussieren. Ich sehe das immer beim Update im App Store. Das Ding heißt ja auch mittlerweile irgendwie, ich weiß gar nicht, wie sie es immer nennen, aber wo es sehr stark um das Thema Peer-to-Peer-Payment geht. Wie seht ihr das? Mobile Cash nennen sie es genau. Wer wird das Rennen machen?
Also ich glaube, es gibt nicht den einen. Es wird keine Monopolsache. Das sieht man auch am US-amerikanischen Markt. Da sind eher 3-4 Spieler, die das Rennen machen werden. Ich glaube aber ganz stark, es wird ein neuer Spieler sein, den wir heute noch nicht kennen.
In welchem Zeitraum?
Das ist die noch schwierige Frage eigentlich. 3 Jahre. Schneller als viele denken.
Also ich würde das auch nicht ganz anders sehen. Ich glaube, dass Deutschland kein Dänemark wird mit einem Player, sondern ein heterogenerer Markt. Einfach durch die Strukturen, die wir haben. Also PayPal wird zum Beispiel nicht wegzudenken sein in dem Segment. Das ist so. Dafür sind die halt jetzt schon auch zu verbreitet. Aber ich glaube, dass es Lösungen neben PayPal geben wird. Und was soll ich jetzt anders sagen? Wir machen bei Lenze ja weiter. Also von daher gehe ich auch davon aus, dass es uns jetzt eben mit neuen Schultern, auf denen wir dann stehen, auch gelingen wird, hier eine Relevanz zu gewinnen, als wir es bis jetzt geschafft haben.
Wir sind damit, Raphael, wenn du nicht noch eine Frage hast oder Anmerkung, am Ende unseres Podcasts angekommen. Ich würde es auch gar nicht überstrapazieren wollen. Wir haben, glaube ich, eine ganze Menge gelernt und auch gut über das Thema gesprochen. An der Stelle kann ich nur sagen, danke an dich, lieber Christopher, und danke an dich, lieber Joschka, dass ihr euch bereit gestellt habt, auch über ein Thema zu sprechen, was jetzt erstmal nur so mittelgut ist, nämlich es geht was zu Ende, auch wenn es bei Leinster weitergeht, aber trotzdem, glaube ich, erstmal ein harter Einschnitt.
Absolut.
Dass ihr Rede und Antwort gestanden habt, weil das ist, glaube ich, auch etwas, was ich wichtig finde, was wir in Deutschland nicht so gut können. Also wir in den USA scheitert man sich ja quasi zum Erfolg. Das ist in Deutschland ja eher verpönt. Deswegen finde ich es noch umso mutiger, dass ihr beide euch hinstellt und sagt, nö, da reden wir mal drüber. Vielen, vielen Dank. Und ja, da kann man nur sagen, euch allen, auch den lieben Zuhörern da draußen, ein schönes Wochenende und eine gute Zeit. Danke euch.
Vielen Dank.
Vielen Dank für die Einladung.
Danke.